Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Ein imposantes Ungetüm mit langem Hals und kreisrundem Kopf. Dieses Ungetüm steht auf der Höhe Bornheim-Brenig. Es handelt sich um einen alten Wasserturm, der heute zu entdecken gilt. Gehen Sie auf Entdeckungsreise mit Andrea Marx und Otto Ganser.
Andrea, jetzt sind wir auf dem Wege zu einem Wasserturm. Ein sicherlich ungewöhnlicher Besuch, den wir jetzt machen. Ja, jetzt sind wir kurz davor. Aha, dann macht jemand die Tür auf. Vielleicht ist das schon der Besitzer. Wollen wir doch mal schauen.
Hallo.
So. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Eine Treppe. Die Tür stand offen und deshalb konnte man einfach so reingehen. Jetzt gerade kam einer raus. So, das. Ja, es ist ungewöhnlich. Herr Lichtenberg?
Sie müssen der Ganser.
Ja, guten Tag.
Tag, Herr Ganser.
Und das ist meine Kollegin, Andrea Marx.
Tag, Frau Marx.
So.
Kommen Sie rein.
Ja, danke schön.
Ja. Dieser Anbau, der ist ungefähr 2 Meter tiefer gebaut als der eigentliche ursprüngliche Turm. Das heißt, wir haben die gesamten Fundamente unter dem Turm nochmal unterfangen. 1,50 Meter bis 2 Meter. Wir sind also unterhalb der Fundamente Meter für Meter weitergegangen und haben so ein ganz neues Fundament gebaut. Und dieses neue Fundament sehen Sie hier. Und das alte Fundament ging etwa bis hier.
Ja. Also, was mich jetzt vorab mal interessieren würde, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich so ein außergewöhnliches Objekt zur Behausung auszusuchen?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Also ich habe hier vor 10 Jahren den Wasserturm entdeckt und habe mich natürlich ganz spontan verliebt, fand ihn ganz toll. Und ich hatte damals hier oben jemanden gesucht, den ich nicht gefunden habe, und habe bei der Gelegenheit den Wasserturm inspiziert. Und habe dann versucht, den Eigentümer auszufinden, was aber ein großes Problem war, weil die Stadt Bornheim hat den Eigentümer nicht bekannt gegeben. Und ich habe dann auf Umwegen herausgefunden, dass dieser Turm den Euskirchner Gaswerken gehört. Und die Euskirchner Gaswerke, die teilten mir dann damals mit, dass sie den Turm natürlich nicht verkaufen wollen. Ganz einfach aus dem Grund, weil der einerseits zur Befunkung des ganzen Rheintales gedient hat und zum anderen schon jemandem versprochen war, hier innerhalb der Stadt Bornheim. Und ich hatte also damals gar keine Chance, und mir wurde auch mitgeteilt, dass zu dem Zeitpunkt also ein Bericht im Handelsblatt gedruckt wurde über Wassertürme in Deutschland, und da haben sie über 40 Interessenten für den Turm hier beworben. Und naja, ich hatte zunächst mal überhaupt gar keine Chance. Aber dann, so 1-2 Jahre später, ich habe also immer mal wieder angerufen, dann teilte mir die Euskirchener Gaswerke mit, dass der ursprüngliche Käufer, der hier also eine reine Wohnung draus machen wollte, dass der also abgesprungen ist, beziehungsweise dass der in ein persönliches Dilemma gekommen ist. Der ist also zwangsversetzt worden in die ehemalige DDR. Und da bin ich ganz spontan eingetreten und hatte die Chance, den Turm zu kaufen. Habe ich natürlich sofort zugeschlagen.
Was kostet jetzt so ein handelsüblicher Wasserturm?
Das, wissen Sie, das ist wie bei einem alten Auto. Es geht von 500 Mark bis 500.000. Ja, das ist ganz schwer zu sagen.
Gut, aber jetzt wollen wir uns mal auf den Weg machen von hier ganz unten nach ganz oben. Und da müssen wir, denke ich, einige Stufen steigen. Und wir wollen mal hochtalpen.
Bitte, sehr.
So. So, hier geht es also einige steile Stufen schon mal höher.
Ja, was Sie hier vielleicht interessieren wird, das ist also auch früher hier der Eingangsbereich gewesen. Das ist die Wasserzuleitung, die unten mit dem alten Pumpenhaus ungefähr 500 Meter weiter unterhalb verbunden ist. Und das ist die Wasserrückfuhr ins Dorf rein. Das heißt, der Wasserturm hatte grundsätzlich die Funktion, im Sommer, wenn also Wasser insgesamt knapp gewesen ist, entsprechend ausreichende Menge für das gesamte Dorf zur Verfügung zu stellen. Und kalkuliert wurde es damals 1902, das gesamte Bauwerk, Und Brenich, also Bornheim-Brenich, hatte damals rund 700 Einwohner. Und ausgelegt ist der Turm insgesamt für eine Wasserversorgung für 1200 Einwohner. Und wir können uns das gleich oben angucken. Das Herzstück ist also der große alte Stahltank, zu dem diese Fallleitungen führen. Das eine ist, wie ich eben schon sagte, das Hauptpumprohr hoch. Dieser Wassertank ist durch so einen alten Bach hier im Dorf erstmal gespeist worden, zu den Zeiten, wo viel Regen gefallen ist. Und dann ist das Wasser hier angestellt worden, immer dann, wenn Wasser besonders knapp gewesen ist. So, und um einfach so die Technik zu erläutern, wir wollten natürlich das Gebäude so weit wie möglich von innen erhalten. Das heißt also, sämtliche alten Zu- und Ableitungen sind erhalten und gleichzeitig auch diese technische Funktion des Gebäudes im Grunde weiterentwickeln. Und das ist jetzt so eine Idee gewesen, die ist so im Laufe der Zeit gekommen. Wir haben also hier durch diese alten Zu- und Ableitungen die gesamte Technik gelegt. Und die Technik, das bedeutet zum einen, diese Stahlpodeste, die Sie hier sehen, das ist gleichzeitig ein Heizkörper. Ja, das heißt also hier, das ist ein spinnennetzförmiges Stahlpodest, das mit Escheholz beplankt ist. Und diese Stahlkörper, die sind wasserdicht verschweißt und beinhalten ungefähr 500 Liter Wasser. Und die werden ganz schön heiß im Winter. Sie können da gleich mal dran fassen. Der Heizkörper ist jetzt lauwarm, aber es ist immer so ganz angenehm zu fühlen.
Gut, dann gehen wir doch mal hoch, ja?
Ja, gerne. So.
So, ist das das? Eine Sichtverbindung nach unten, oder wofür ist das gedacht?
Ja, das hat zwei Funktionen. Also wir wollten diese Holzebene nicht ganz zumachen, sondern wir wollten einfach diesen durchsichtigen Charakter des Turms, den er ursprünglich hatte, durch dieses Glasfeld wieder aufnehmen. Und gleichzeitig dient das auch zur Lichtquelle, weil dieser mittlere Raum hier der einzige ist, der ursprünglich Fenster hatte. Dazu ist Folgendes zu sagen: Die meisten Wassertürme, ich würde mal sagen von 198 in Deutschland, haben keine Fenster. Ganz einfach aus dem Grund, weil Fenster und Licht für Wassertanks immer äußerst ungünstig waren. Das heißt, es bilden sich sehr viel schneller Bakterien. Die meisten Wassertürme sind immer geschlossen gewesen. Und dieser hier ist deswegen eine Ausnahme, weil damals die Stadt Bornheim oder die Stadt Brenich gesagt hat, wir brauchen einen Turm, der vom Äußeren her dem Ambiente des Dorfes entspricht. Ja, der sollte also zum Aspekt des Ortes passen. Und deswegen ist das einer der ganz wenigen Türme, der von sich aus schon 12 Fenster hat. Ja, und diese 6 Fenster hier nutze ich halt nach unten hin und nach oben.
Mhm. Tja, wollen wir mal weitergehen?
Ja, natürlich.
So, jetzt sind wir wieder eine Etage höher.
Ja, das, was Sie hier sehen.
Was ist das hier?
Das ist der alte Stahltank in der Mitte. Und zwar muss ich Ihnen das ganz kurz erklären. Wenn Sie hier diesen Außenring sehen, diesen großen genieteten Außenring, das ist also die Stahlkonstruktion, die steht auf dem alten Ringmauerwerk und trägt die gesamte Last. Sie müssen sich vorstellen, hier waren 73.000 Liter Wasser drin. Das heißt also 73.000 Kilogramm Gewicht, die hier auf diesen alten runden Gemäuern gelastet haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Last und statisch ein großes Problem. Und deswegen sehen Sie hier diese konstruktive Stahldecke, die diesen alten Wasserturm begründet. Auf dem Mauerwerk und auf dem Stahltank ist der gesamte Kopf aufgebaut. Ja, das heißt, die Statik ist so ausgelegt, dass im Grunde das gesamte Mauerwerk, was um den Wasserturm rumgebaut ist, komplett auf diesem Wassertank lastet. Das ist also statisch schon für 1904 eine unglaubliche Konstruktion gewesen.
Studio Merten.
Und Weiter dreht sich alles in der Sendung um den Wasserturm in Bornheim-Brenig. Entdecken Sie weiter.
So, jetzt geht's mächtig steil und etwas eng. Ich komme mir vor wie in einem U-Boot, obwohl ich da noch nie gewesen bin. So. Ja, jetzt sind wir ziemlich oben, glaube ich. Das ist ein sehr heller Eindruck, imposant. Und da kommt auch irgendwie Musik her, so sphärische Klänge, also sehr ungewöhnlich. Ja, ich muss erst mal staunen, ja, das ist ganz toll.
Also, als Sie den Turm nun erworben hatten, wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es weiter? Also, zuerst mal habe ich gedacht, dass das natürlich ein Projekt ist, das sehr schwierig kalkulierbar ist. Ganz klar, weil so ein alter, sehr komplizierter Bau, der birgt natürlich einige Gefahren in sich. Und deswegen hatte ich zunächst mal grundsätzlich vor, so die Restauration lange vor mich hinzuschieben. Ja? Nur ich habe dann auch einfach gedacht, dass je länger ich warte, desto schlimmer ist einfach auch der Bauzustand. Ja, und deswegen habe ich mich so ungefähr vor 3 Jahren entschlossen, dann mit der Restaurierung zu beginnen. Also ich habe vor 2 Jahren und 2 Monaten angefangen, erstmal mit der Außenrestauration. Und dabei stellte sich dann sehr schnell raus, dass das also sehr, sehr viel umfangreicher war, als ich das zunächst einschätzen konnte. Also Sie müssen sich das einfach so vorstellen, wir hatten ja vorher gar nicht die Möglichkeit, außen die Substanz zu prüfen. Ja, der ist 17 Meter hoch, der Turm, und Sie konnten ja nur in etwa ahnen, wie es unter dem Putz aussieht. Und wir haben dann hier komplett alles eingerüstet, und als wir dann angefangen haben, alle Stahlträger freizuschlagen, da stellte sich raus, dass besonders von der Wetterseite also fast die gesamte Stahlkonstruktion überarbeitet werden musste. Ja, und dann habe ich mir entschlossen, das Ganze so zu machen, dass ich auch ganz lange Freude dran habe. Also wir haben den gesamten Außenputz runtergeschlagen, wir haben den gesamten alten Putz weggenommen, wir haben die gesamte Mauerverfugung freigelegt, mit der Flex rausgetrennt, ja, weil ich wollte wirklich, wenn, dann einen Zustand, wie ich mir auch lange dran erfreuen kann.
Wer ist jetzt wir, wenn ich mal zwischenfragen darf?
Ja, wir. Also wir, sage ich, meine Frau muss ja immer mitleiden. Ja. Und naja, wir ist so zumindest die Leute, die mir also ganz entscheidend bei dem ganzen Projekt geholfen haben. Das zum einen sind einige Bekannte, ein befreundeter Architekt, Bekannter von mir, der ist Schiffsbauer und Industriedesigner, der hat hier verschiedene Sachen konstruiert. Und ja, es waren einige Leute hier an dem Objekt beteiligt, ohne die ich das so in der Form nie geschafft hätte. Und vor allen Dingen auch die Handwerker. Die haben ganz hervorragende Arbeit geleistet, also ohne die wäre ich hier manches Mal aufgeschmissen gewesen.
Aber jetzt bin ich zunächst mal ganz neugierig auf den Blick von hier oben. Welche Richtung können wir am besten schauen?
Ja, dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal ganz hoch.
Wir müssen noch höher, ja.
Genau, wir müssen noch höher.
Aha, dann bin ich mal gespannt.
Mal ganz kurz zur Seite gehen, weil ich habe so zweiflächige Einheiten hier in der Mitte. Das eine ist, ich habe einen Tisch, der rauf und runter fährt, damit ich den Raum als großen offenen Raum nutzen kann, wenn der Tisch unter der Decke ist. Und wenn der Tisch runtergefahren ist, einfach um den Tisch als Sitz- und Arbeitsmöglichkeit zu nutzen. Und erschrecken Sie jetzt nicht, also ich fahre jetzt die ganzen Sperren auf. Jetzt kommt der Tisch runter.
Ja, das ist ja faszinierend, das echt wirkt etwas utopisch.
Ja. Also mein Traum war schon immer, mit meinen Mitarbeitern so abends zu gegebener Stunde an einem großen, runden Tisch zu sitzen und zu überlegen, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten oder welche Ziele wir uns setzen. Und so der Tisch ist so das Herzstück im Wassertank selber. Und durch dieses Fenster hier können Sie also im Sitzen bei guter Sicht bis zum Kölner Dom sehen. Und das ist deswegen ganz witzig, Weil wenn die Leute hier um diesen großen runden Tisch sitzen, dann kommt einfach der Punkt dazu, dass sich dieser Boden dreht. Ja, wir haben hier drunter einen Motor mit Schienenantrieb. Und wenn wir hier, also ich denke, wenn wir hier später mal öfter zu mehreren Personen sitzen, dann hat einfach jeder die Chance und die Gelegenheit, sich mal den Kölner Dom im Sitzen anzusehen. Ja, ja, und jetzt muss ich allerdings hier mal hoch, weil ich habe hier so einen Umlauf und ich muss da oben die Leiter entriegeln, die können wir dann auch runterfahren.
Mhm, ja. So, jetzt wird gleich diese Leiter heruntergenommen, damit wir nach ganz oben hinkommen können. So, jetzt steht die Leiter. Ja, können wir schon?
Ich nehme sie so in die Mitte.
Ja. Ich versuch's mal mit dem Mikrofon.
So. Angst. Ist alles ganz stabil.
Ist etwas problematisch mit dem Reportagegerät und dem Mikrofon, aber es geht. Und ich bin gleich oben. So. Es ist schon etwas ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, ein imposanter Blick in weiter Ferne. Ja, man sieht tatsächlich Köln und das ganze Land. Es ist fantastisch. Ja, Andrea, außer Atem.
Ich muss jetzt erstmal 5 Minuten andächtig schweigen, mein Schwindelbrummel.
Also wir können, und können die Klappe zumachen.
Ja. So, ich glaube, jetzt muss ich mich auch erstmal setzen.
Bitte nehmen Sie einen Kaffee.
Sie machen eine Flasche Sekt auf, sehe ich gerade. Das ist toll.
Also, wenn Sie können da vorne, also leider ist Köln mal wie öfter in der Dunstglocke.
Aber ein bisschen sieht man davon.
Also Sie können den Kolonius sehen, den sehen Sie sehr deutlich. Und zwar, wenn Sie da direkt da geradeaus sehen. Ja. Er ist so, ja, und da rechts sehen Sie den Kölner Dom. Da neben dem Schornstein von DEA in Wesseling. Mhm. Ja. Ja. Wobei ich muss dazu sagen, also DEA und Wesseling sieht abends ganz attraktiv aus, weil alles beleuchtet ist. Mhm. Ja, und naja, aber Scherz beiseite. Ja, Köln ist also bei guter Sicht ganz deutlich zu sehen. Und ist natürlich so ganz witzig einfach von hier oben, mal so auf alles runter zu gucken.
Ja, wir sitzen hier bei einem Glas Sekt, praktisch auf der Spitze des Turms. Und vielleicht erklären Sie uns mal die ganze Konstruktion hier.
Also das ist ursprünglich hier der B- und Entlüftungsschacht für die Frischluftzufuhr für den Wassertank gewesen. Und das ist also, ich kann es Ihnen gleich mal anhand der Bilder zeigen, das ist also so ein altes Stahlgeflecht gewesen. Hier laufen also 16 U-Profile, die mit einer Neigung von 45 Grad hier spitz hochlaufen. Und dieses ehemalige Belüftungshäuschen ist also vollkommen statisch zugewiesen. Also diese U-Profile, die gingen also bis ins Zentrum rein und hier oben in der Mitte stand eine ganz große Glocke mit der Spitze drauf. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu nutzen gewesen. Und wir haben dann lange überlegt, was wir hier machen können. Und sind dann einfach rein statisch dazu übergegangen, dass wir hier einen ganz neuen Konstruktionsring eingezogen haben. Das ist also ein 20er Winkel, der sehr, sehr massiv ist. Den haben wir rundherum an diesen U-Profilen befestigt und haben dadurch eine neue Lastaufnahme geschafft für die gesamte Dachkonstruktion und haben hier dieses Häuschen drauf konstruiert. Und dieses Häuschen, das hat also ein Freund von mir entwickelt, der ist also Schiffsbauer und Industriedesigner und der hat das also so präzise gemacht, dass das auf den Millimeter ganz genau hier drauf gepasst hat, auf diesen großen neuen runden Ring. Und dann ist das mit einem riesigen Kran hier hochgeliftet worden und dann hier vor Ort verschraubt und verschweißt worden. Und ja, wenn ich vielleicht hier zu der, einfach zur Gesamtkonstruktion was sage, wenn Sie das interessiert, also zu dem Dach ist zu sagen, dass wir das alte Dach natürlich als allererstes, als der ganze Turm eingerüstet war, abgerissen haben und haben dabei dann festgestellt, dass darunter natürlich die Substanz ziemlich schlecht war. Das waren einfache Plastikbahnen, die waren nur verschweißt. Und das ist natürlich in keinster Weise geeignet, hier jahrelang Wasser und Wetter und alles abzuweisen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, hier ein Bleidach zu nehmen, einfach Blei, weil es mir so von der Farbe her und vom Material sehr gut gefällt. Und zum anderen, weil das die einzige Möglichkeit war, hier diese großen Trapezscheiben ins Dach einzubinden. Ja, und hier ist natürlich jedes Detail irgendwo musste ganz intensiv durchdacht werden. Weil hier haben sich verschiedene Firmen gar nicht rangetraut, diese Arbeiten zu erledigen, weil wir sind hier ungefähr bei 18, 19 Metern Höhe. Und das ist zwar mit Seilen und Sicherheitsgurten ausgeführt worden, nur Sie können sich ja vorstellen, also Handwerker haben auch Angst, hier oben auf dem Dach zu arbeiten. Zumal das hier oben eine Ecke ist, also wir sind hier wirklich am höchsten Punkt des Vorgebirges. Und hier entwickelt sich immer, auch wenn es unten im Tal zum Beispiel ziemlich windstill ist, hier entwickelt sich immer richtig Wind. Und der wickelt sich natürlich um den Wasserturm, weil der hier oben auf der höchsten Stelle im Ort steht.
Wir sitzen also hier im wahrsten Sinne des Wortes im Glashaus und haben also eine ganz tolle Aussicht. Was können wir hier alles sehen?
Also wir sehen da zum Beispiel die Kirche von Bornheim-Brenig. Die
ist sogar noch unter uns. Wir sind noch höher hier.
Ja, also der Wasserturm steht höher, obwohl er so von der Optik her normalerweise von unten aus dem Tal kaum zu erkennen ist. Also der ist einfach von der Lage her etwas weiter zurückversetzt und steht ziemlich zurückgezogen hier an der Vorgebirgsebene. Ganz einfach aus dem Grund, weil der damals 1910 das gesamte Dorf mit Wasser hier versorgen sollte und deswegen musste einfach der höchste Punkt gewählt werden.
Wie lange war der Turm hier eigentlich in Betrieb?
Bis Mitte, Ende 60er Jahre. Ja, also der Turm hatte auch noch lange später Funktionen, weil sämtliche Druckminderer hier für den Ort sind also über den Turm oder am Grundstück vorbei geführt worden. Und irgendwelche Wasserfunktionen hatte der immer noch, sogar bis noch vor 2 Jahren. Aber dann hat die Stadt Bornheim freundlicherweise sehr schnell auch diese Sachen geändert und umgestellt.
Ja, ich sehe gerade in der einen Richtung sehen wir das Siebengebirge auch. Ja, und weit über das Rheinland. Über den Rhein hinweg ins Bergische Land und ja, eben die ganzen Rheinorte kann man erkennen. Drüben Knapsack, die Industriegebiete. Tja, und dann sieht man weit bis in die Eifel hinein.
Welche Auflagen hatten Sie jetzt hier zu beachten, als Sie hier umgebaut haben?
Ja, also wichtig ist natürlich gewesen, dass das Gebäude als solches von seiner Bauweise, von seiner Außenansicht und von seiner inneren Funktion her so erhalten bleibt oder geblieben ist, wie es ursprünglich auch konstruiert worden ist. Und Sie können ja sehen, also wir haben extra diesen alten Stahltank. Also Sie müssen sich einen Wasserturm vorstellen wie einen umgedrehten Napfkuchen. Ja, das ist also, so nimmt er das Wasser auf und halt durch die Höhe entwickelt er einen entsprechenden Wasserdruck, um das gesamte Dorf mit Wasser zu versorgen. Und diesen alten Stahltank, den können Sie hier rundherum sehen. Und wir haben dann nur einfach von der Konstruktion her, um entsprechend auch Licht und diese Außensicht zu haben, wenn man unten im Tank sitzt, haben wir in diesen Stahltank die Fenster reingebrannt. Also die Fenster, die aus optischen Gründen hier konstruiert worden sind, einfach um diesem Turm auch einen gewissen Hauscharakter zu geben, den haben wir in den Stahltank reingenommen und das da weitergeführt. Ja, und zum Wassertank selber ist zu sagen, der hat also einen Durchmesser von 6 Metern und hatte eine Gesamthöhe, als wir ihn noch nicht runtergenommen haben, von, ich glaube, knapp 3,80 Meter und hatte halt ein Fassungsvermögen von 73.000 Litern. Und wir haben ihn dann von der Konstruktion her ein bisschen runtergesetzt, einfach um auch diesen Umlauf da oben für irgendwelche Kleinigkeiten zu nutzen.
Also man muss sich das jetzt so vorstellen, zwischen Wassertank und Außenmauer kann man also nochmal hergehen.
Genau.
Ja, inzwischen haben wir hier noch einen zweiten Mitstreiter bekommen, der ist auch Fachmann. Er kennt sich also in diesen Sachen, was Denkmal anbetrifft, gut aus. Vielleicht können Sie sich selbst vorstellen.
Ja, mein Name ist Klaus Knevels. Ich habe 1987 im Auftrag des Stadtdirektors diesen Turm hier unter Schutz gestellt, war damals zuständig für Denkmalpflege und Hochbau bei der Stadt Bornheim.
Tja, und was unterscheidet diesen Turm von anderen Wassertürmen hier in der Gegend?
Das Besondere an diesem Turm ist, und nicht zuletzt deswegen ist er auch unter Denkmalschutz gestellt worden, dass er über die technischen Kerndetails, technischen Punkte eines Wasserturms verfügt, nach wie vor. Man kann also an diesem Turm alles das ablesen, also das technische Gebilde erkennen und sehen, wie ein solcher Turm funktioniert hat. Das ist das Besondere. Bei vielen Türmen, die hier in der Umgebung stehen, ist das nicht mehr der Fall. Da ist der Pumpmechanismus nicht mehr zu erkennen. Da sind die Behälter zum Teil schon weg. Das ist hier nicht der Fall.
Könnte man den Rösberger Wasserturm nicht für solche Zwecke ausbauen wie hier?
Doch, eigentlich schon. Nur man muss sich dann zu einer sehr unkonventionellen Nutzungsart oder Wohnart entscheiden, da die äußere Hülle und der Behälter untrennbar miteinander verbunden sind. Entfernt man den Behälter, verliert man diese Hülle. Und man muss sich eben mit diesem Eisengestell, mit diesem Eisentank arrangieren. Herr Lichtenberg hat das als Eigentümer dieses Turms auf hervorragende Weise gelöst. Er hat es verstanden, moderne Gestaltungsdetails mit dem Denkmal zu verknüpfen.
Ja, da muss ich gleich nochmal fragen. Auch wenn das alles sehr gut erhalten ist, die ursprüngliche Funktion Strom, Wasser, sowas fehlt hier nicht. Wie haben Sie das gelöst?
Ja, wie ich Ihnen schon so am Anfang da unten diese zwei Hauptleitungen, diese Zu- und Wasserabführung gezeigt habe, wir haben zum Beispiel die gesamte Versorgung, die Heizungsversorgung durch diese alten Rohre gelegt. Und in zwei von diesen Stahlpodesten fließt also dieses Wasser direkt rein und wird als Heizkörper genutzt. Und hier oben im Tankraum sehen Sie unter diesem Holzfußboden sind vier ganz große Heizkörper verborgen, die Sie gar nicht sehen können. Aber das Holz erwärmt sich so, dass es so viel Wärme abgibt, dass es hier auch im Winter sehr warm wird. Und die Heizungszuführung wird also auch durch diese alte Leitung geführt. Gleichzeitig haben wir auch durch diese alte Leitung zum Beispiel Telefon gelegt, ja, oder diese Gegensprechanlage. Und was zusätzlich einfach dazu gekommen ist, sind die Sachen, was ich allerdings sehr ungern gemacht habe, aber es war nicht zu vermeiden, war, dass wir einen Teil vom alten Mauerwerk wegnehmen mussten, um da noch zusätzliche Versorgungsleitungen hier hoch in den Tankraum zu legen. Weil wenn es im Sommer ziemlich heiß wird, habe ich mir den Luxus einer Klimaanlage hier eingebaut. Ja, einfach um hier zu vermeiden, dass man hier bei 40 Grad eine Saunaatmosphäre bekommt. Ja, und so im Großen und Ganzen haben wir den technisch auf so einen Zustand gesetzt, dass die Technik ganz verborgen ist, aber da ist.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn man vor dem Turm steht, fallen links kleine Glaspyramiden auf. Was hat es damit auf sich?
Ja, Herr Knevels, sagen Sie ruhig was.
Ja,
dazu.
Herr Knevels. Ja, das war auch ein wichtiges Anliegen der Denkmalpflege. Wir haben nämlich gesagt, also uns war von vornherein klar, dass aufgrund der Größe des Turms der Turm ohne ein zusätzliches Bauwerk, was in dem die Versorgung untergebracht werden würde, dass es ohne ein solches zusätzliches Bauwerk nicht gehen würde. Und ein Hauptanliegen war eben, dass das Erscheinungsbild dieses Turmes auf einer Höhe, auf einer Höhenkuppe, nicht durch ein zusätzliches Bauwerk beeinträchtigt werden sollte. Die Umgebungsbebauung, die ist schon dem Denkmalwert eigentlich oder dem Erscheinungsbild abträglich genug. Und dann haben wir gesagt, also man müsse das eben in die Erde legen. Und auch da hat Herr Lichtenberg das also sofort aufgenommen, um es entsprechend gestalterisch umzusetzen und sich dann zu dieser Konzeption mit den Glaspyramiden entschlossen, was wir als optimale Lösung empfunden haben.
So, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie Sie den Turm mal einrichten wollen. Denn also mit runden Wänden, da kommt man mit einer handelsüblichen Einbauküche zum Beispiel nicht sehr weit.
Ich muss vorher noch was dazu sagen. Vielleicht hören Sie im Hintergrund, liebe Hörer, das Rauschen. Das ist hier ein sehr starker Wind im Augenblick, wo wir das hier aufzeichnen und mal hier oben auf der Kuppel sind. Ne, ist das sicher zu hören. Aber jetzt, Herr Lichtenberg.
Ja, ich hatte ja lange Zeit, mich für Möbel zu entscheiden, zu entschließen, was ich hier reinnehme. Und ich habe also durch Zufall irgendwann vor einem Jahr schon runde Sitzelemente gefunden, die so ein bisschen oval sind, aber auch so vom Charakter her hier in den Turm reinpassen. Die gefallen mir ganz gut. Das ist so eine Viersitzer-Couch, die ist rund. Und dazu gehört so eine Rekamiere, die gliedert sich da so rein. Und das ist so ein ganz witziges Teil, aber in erster Linie möchte ich natürlich nur Kleinigkeiten reinsetzen, weil ich möchte, dass der Turm wirkt. Ja, und die Kleinigkeiten, die ich reinsetzen werde, das sind allerhöchstens Antiquitäten, ein paar kleine alte Sachen, die so vom Detail her witzig sind und das runde Element vom Turm wieder aufnehmen. Ja, und also der vom Wohnen her wird hier mehr spartanisch gewohnt. Die Funktion des Turmes soll Wohnen und Arbeiten sein. Wobei ich Arbeiten mehr darauf bezogen habe, auch mit meinen Mitarbeitern hier konstruktiv und in ganz neuen Formen zusammen zu sein. Einfach um neue Ideen zu entwickeln, neue Strategien auszuhacken. Und einfach, Sie können eins feststellen, ich hatte hier einen Kreis von rund 8 Personen. Und es ist also so, es gibt hier in Deutschland so einen Trend und Meinungsmacher. Das ist jemand, der in Frankfurt so ein Business Center betreibt und hat da zufällig auch, das sind runde Räume, die da konstruiert sind, mit dem Hintergrund, dass einfach runde Räume dazu führen, dass das Denken bei Menschen aus dem alten Rechteck rausgebrochen wird und irgendwo zu neuem, kreativen, spontanen Arbeiten führt. Und so bei meinen ersten Bekannten, die hier oben waren, und wir haben zusammengesessen und verschiedene Überlegungen getroffen. Und so nach einem halben Tag, das war ein ganz ungewohntes Arbeiten und es war vollkommen anders. Und es war einfach nicht mehr so eingeschränkt im Rechteck. Das war ein ganz neues Gefühl und das musste jeder bestätigen. Es ist einfach ganz anders, hier oben zu arbeiten und so einfach mal ein Zusammensein zu erleben. Und halt die Kombination aus Arbeit und Wohnen, die möchte ich hier schon optimieren, aber soll halt spartanisch sein.
Ja, ich denke, ich auf jeden Fall habe ein ganz rundes Gefühl bekommen und es hat uns sicher, uns beiden, Spaß gemacht. Und ich danke Ihnen beiden recht herzlich für die Gespräche.
Bitte gerne.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Für Ihre Tipps und Meinungen haben Sie bei uns immer Anschluss. 022 27 46 76. Studio Merten.
Nun ist die Entdeckungsreise durch den Wasserturm, gelegen in Bornheim-Brenig, beendet. Orientiert haben Sie Andrea Marx und Otto Ganser. Aus dem Vogelbürg-Studio Merten verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.